Zur nächsten Sendung grüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Wir werden heute mit Gedanken zum Thema Unterscheidung im geistlichen Leben und zur theologischen Unterscheidung, Qualifizierung von Professor Dr. Johannes Stör aus Köln beschenkt. Heute ist Professor Dr. Johannes Stör subsidiar in Köln. Vor seiner Emeritierung 1999 hat er eine Professur für Dogmatik und mittelalterliche Geistesgeschichte an der Gustav-Sievert-Akademie inne und war Leiter der Abteilung Katholische Theologie, wie auch über 30 Jahre Professor für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg. Unter anderem ist Professor Dr. Johannes Stör Herausgeber des Mariologischen Jahrbuches. Er verfasste viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, unter anderem Artikel im Marienlexikon, im Lexikon der theologischen Werke und vieles mehr. Und so freuen wir uns jetzt auf den ersten Teil, die Unterscheidung im geistlichen Leben. Und ich übergebe Ihnen, Professor Dr. Johannes Stör, das Wort und begrüße Sie natürlich auch gleichzeitig bei Radio Gloria.
Dankeschön für die freundliche Begrüßung. Ich verlange Dogmatikprofessor in Bamberg und kann nun einmal versuchen, einiges zusammenzufassen, was auch Anregungen geben kann. Es geht also um die Unterscheidungsregeln zunächst und dann um theologische Qualifikationen. Heute sind viele Menschen auf der Suche nach der Wahrheit und rechten Orientierung für ihr Leben. Gerade auch in Zeiten vieler Bedrängnisse, Verunsicherung und Existenzängste. Die lebendigen Beispiele hervorragender Christen sind dafür eine großartige Hilfe. Aber auch schon die natürliche Klugheit und der gesunde Menschenverstand sind für die richtige Urteilsbildung von großer Bedeutung. Allerdings muss man als Folge der Erbsünde und persönlichen Sünde mit Verdunklung des Verstandes bis hin zur Verblendung rechnen. Man muss rechnen mit emotionalen Verhärtungen, auch mit massenpsychologischen Verehrungen. Und erst die eingegossenen Tugendkräfte und die Gaben des Heiligen Geistes führen den Christen zu einem Licht, ohne das wir sonst nicht recht erkennen. Man kann auf vielerlei Weise zur Erkenntnis gelangen. Nicht nur auf dem Weg der Wissenschaft. Gott hat es den Kleinen geoffenbart, den Selbstbewussten und Stolzen aber verborgen, wie es im Matthäus-Evangelium heißt. Die Gabe der Weisheit, ein Geschenk des Heiligen Geistes, bewirkt, dass man etwas mit dem Herzen erfasst, was durch natürliche Anstrengung des Verstandes nie erreicht werden könnte. Offenbarung gibt dem Gläubigen manche klaren Maßstäbe für die Urteilsbildung. Die Heilige Schrift verweist zum Beispiel auf die guten und schlechten Früchte als Unterscheidungskriterium. Herzensfriede oder zornige Aufregung, überhebliche Besserwerei oder statt ein sich verlassen auf die Macht und Weisheit Gottes. Oft genügt schon der unverbindete natürliche Menschenverstand für ein Urteil, zum Beispiel über die unsinnige Gender-Ideologie. Es gibt ja im Deutschen, das sei nebenbei gesagt, geschlechtsneutrale Worte. Wenn wir sagen, liebe Christen, liebe Brüder zum Beispiel, wir müssen nicht sagen, liebe Sünderinnen und Sünder. Und auch wenn ich die Amsel singt, dann müssten die genderistischen Leute sagen, eigentlich, das stimmt nicht, denn es ist ja nur er, der singt. Und dann für die Genderideologen gibt es auch keine brüderliche Zurechtweisung. Das wäre dann nur eine Sache für Männer. Aber entschuldigt das nur nebenbei. In einem zunehmenden Wirrwarr von veränderlichen Meinungen ist den Christen nicht weniger aufgegeben als eine Neuevangelisierung. Das ist nicht leicht, sich dafür bei den unterschiedlichen und widersprechenden Aussagen von Theologen ein Urteil zu bilden. Doch eine rechte Urteilsbildung ist uns geboten. Prüfet alles, das Gute behaltet, sagt der heilige Paulus. Die wissenschaftliche Theologie, die auf dem Glauben aufruht, dient letztlich dem Ziel der Verherrlichung des wahren Gottes und der Nächstenliebe und der Vermeidung von verhängnisvollen Irrtümern und schlimmsten Infektionen. Zwar kann man die theologische Wissenschaft im Unterschied zum Glauben nicht als heilsnotwendig für jeden Einzelnen bezeichnen, doch für die Kirche und viele ihrer Glieder muss sie notwendig helfen, vom Glauben Rechenschaft abzulegen. Gewiss, die subjektiven Wege einer persönlichen Gotteserfahrung sind sehr verschieden. Die Wissenschaft der Theologie hat die Aufgabe, den Gläubigen einen Zugang zu ermöglichen, der auch methodisch, wissenschaftlich nachvollziehbar und allgemein objektiv gültig ist. Und ihre Aufgabe ist es, zu einem vertieften Glaubensverständnis zu gelangen und auch die möglichen Einwände zu entkräften. Die theologischen Lehren über die Unterscheidungsregeln und die theologischen Qualifikationen sind dabei eine große Hilfe. Im Folgenden nur einige kurze Hinweise. Viele Texte können wir auch im Internet finden. Zunächst über die Unterscheidungsregel. Woher weiß ich, ob eine wichtige Entscheidung richtig und gut ist? Dabei geht es nicht nur um irgendeine Wahl, sondern um eine begründete Entscheidung. Ein Hören auf die Stimme Gottes oder des Bösen. Ein Urteil darüber, ob die Quelle aus dem eigenen Herzen kommt oder vom Satan ist. Die Propheten des Alten Bundes haben sich oft zur Beglaubigung auf Zeichen Jahwes berufen, auf ihre Treue zum wahren Gott und ihre Berufung. Und Christus selber, er war ja ein Zeichen des Widerspruches und fordert daher zur Unterscheidung auf. Ein Unterscheidungsmerkmal sind die guten oder schlechten Früchte. Und der Heilige Paulus unterscheidet in seinen Briefen im Menschen Fleisch und Geist. Außerhalb des Menschen Gottes Geist, der zum Guten, und die gefallenen Engel, die zum Bösen antreiben. Und authentische Gaben, das sind solche, die die Kirche auferbauen, wie er sagt. Sie verleihen Licht und Frieden. Und die Gabe des Geistes der Unterscheidung gehört zu den Charismen. Sie bedeutet keinen egoistischen Besitz, sondern drängt dazu, sich mitzuteilen. Es gibt Grundsätze, die helfen können, dass zu diagnostizieren, was im eigenen Herzen und bei anderen vor sich geht. Viele geistliche Schriftsteller haben genauere Regeln für die Unterscheidung der entgegengesetzten Wege gegeben. Zum Beispiel im Altertum Cassian, Pseudomakarius, dann später der heilige Bernhard, im Mittelalter der heilige Thomas und dann später der Verfasser der Nachfolge Christi und der heilige Ignatius. Ignatius von Loyola hat in seinen geistlichen Übungen bekannte Regeln für die Unterscheidung angegeben, um gute und böse Regungen unterscheiden zu können. Bei Regungen, die von Gott oder vom Teufel kommen können. Klasse Behandlungen des Themas verdanken wir auch Kardinal Bona oder dem Jesuiten Scaramelli im 18. Jahrhundert. Und besonders wertvoll sind auch einige neuere Ausführungen, aber die Literatur ist eigentlich ziemlich spärlich dazu. Unterscheidungsgabe, das hängt mit der Klugheit zusammen, die ihr vorausgeht und Quelle und Wurzel der Tugenden genannt wird. Die verschiedenen Regungen, die uns zum Guten oder Bösen antreiben, die können von uns selber ausgehen, aus der Welt kommen, insofern sie durch die Sinne auf uns einwirkt, oder von den guten Engeln, die gute Gedanken wecken, von den bösen Geistern, die auf unsere äußeren und inneren Sinne einwirken möchten, um sie zum Bösen anzutreiben. Oder sie kommen von Gott selber, der allein in das Innerste der Seele dringen kann. Ignatius erklärt zum Beispiel, dass der böse Feind den Sündern, die ihre Leidenschaften nicht zügeln wollen, scheinbare Freuden vorführt, um sie in ihrer verkehrten Haltung zu bestärken. Der gute Geist dagegen wirkt Gewissensunruhe und Gewissensbisse, um sie aus ihrem traurigen Zustand herauszuführen. Bei bekehrten und eifrigen Christen dagegen erregt der Teufel Traurigkeit und Gewissensunruhe und viele Hindernisse, um sie zu entmutigen. Der gute Geist dagegen gibt Kraft, Mut und Anregungen, um sie zu fördern im Guten. Was den Fortschritt der Seele zum Guten begünstigt, kommt von Gott. Sie hemmt, kommt vom Bösen. Weltliche Gedanken, die geben nur kurzfristige Freude, wie eine Art Strohfeuer und hinterlassen Trockenheit und Unzufriedenheit. Die Gedanken über die Taten der Heiligen hinterlassen bleibende Zufriedenheit und Freude. Während der Teufel als Gefallener unser Verderben will und alle möglichen Täuschungen versucht, tut Gott alles, um unser Heil zu erreichen. Da ist es notwendig, mit Hilfe seiner Gnade die Wahrheit zu erkennen, um frei zu werden. Wie es im Johannesevangelium heißt. Oftmals allerdings ist es schwierig zu unterscheiden, ob etwas aus unserer erbsündlich angeschlagenen Natur oder vom Teufel kommt. Papst Franziskus hat in seinem apostolischen Schreiben in Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute wieder eindringlich auf die Unterscheidungsregeln hingewiesen. Hören wir seine Worte. Wie wissen wir, ob etwas vom Heiligen Geist kommt oder ob es im Geist der Welt oder im Geist des Teufels seinen Ursprung hat? Die einzige Methode ist die Unterscheidung, die nicht nur ein gutes Denkvermögen und einen gesunden Menschenverstand voraussetzt. Sie ist auch eine Gabe, um die man beten muss. Wenn wir sie vertrauensvoll vom Heiligen Geist erbitten und uns zugleich darum bemühen, sie durch Gebet, Betrachtung, Lektüre und guten Rat zu entfalten, können wir sicherlich in dieser geistlichen Fähigkeit wachsen. Heutzutage, sagt der Papst, ist die Haltung der Unterscheidung besonders notwendig. Das gegenwärtige Leben bietet enorme Möglichkeiten der Betätigung, der Ablenkung und die Welt präsentiert sie, als wären sie alle wertvoll und gut. Alle, besonders die jungen Menschen, sind einem ständigen Zapping ausgesetzt. Man kann auf 2 oder 3 Bildschirmen gleichzeitig navigieren, zugleich auf verschiedenen Ebenen interagieren. Ohne die Weisheit der Unterscheidung können wir leicht zu Marionetten werden, die den augenblicklichen Trends ausgeliefert sind. Das erweist sich als besonders wichtig, wenn eine neue Situation in unserem Leben auftaucht und wir dann entscheiden müssen, ob es neuen Wein bedeutet, der von Gott kommt, oder eine trügerische Neuigkeit des Geistes der Welt oder des Geistes des Teufels. Bei anderen Gelegenheiten geschieht das Gegenteil. Wenn die Kräfte des Bösen uns verleiten, uns nicht zu ändern, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, sich für die Unbeweglichkeit und eine starre Haltung zu entscheiden, so behindern wir das Wehen des Heiligen Geistes. Wir sind frei mit der Freiheit Jesu Christi. Doch er ruft uns, das zu prüfen, was in uns ist, Wünsche, Ängste, Furcht, Sehnsüchte und das, was außerhalb von uns geschieht, die Zeichen der Zeit, damit wir die Wege der Freiheit in Fülle erkennen. Prüfet alles und behaltet das Gute im Licht des Herrn. Die Unterscheidung, so sagt der Papst, braucht es nicht nur bei außergewöhnlichen Ereignissen, wenn es schwierige Probleme zu lösen gilt oder wenn eine wichtige Entscheidung getroffen werden soll. Sie ist ein Mittel im Kampf, um dem Herrn besser zu folgen. Wir brauchen sie immer, um fähig zu sein, die Zeiten Gottes und seiner Gnade zu erkennen, um die Inspirationen des Herrn nicht zu verpassen, um seine Einladung zum Wachstum nicht vorbeigehen zu lassen. Oftmals entscheidet sich das im Kleinen, in dem, was belanglos erscheint, weil sich ja die Hochherzigkeit im Einfachen und Alltäglichen zeigt. Es handelt sich darum, dem Großen, dem Besten und Schönsten keine Grenzen zu setzen, aber sich gleichzeitig auf das Kleine zu konzentrieren, auf die täglichen Hingaben. Deshalb bitte ich alle Christen, es nicht zu unterlassen, jeden Tag im Gespräch mit dem uns liebenden Herrn eine ehrliche Gewissenserforschung zu machen. Zugleich führt uns die Unterscheidung dazu, die notwendigen Mittel, die konkreten Mittel zu erkennen, die der Herr in seinem geheimnisvollen Plan der Liebe vorbereitet hat, damit wir nicht nur bei guten Vorsätzen stehen bleiben. In der Tat schließt die geistliche Unterscheidung die Hilfe der menschlichen, existenziellen, psychologischen, soziologischen oder moralischen Weisheit nicht aus. Sie übersteigt sie. Nicht einmal die weisen Normen der Kirche reichen ihr aus. Erinnern wir uns immer daran, dass die Unterscheidung Gnade ist. Sie schließt Vernunft und Besonnenheit mit ein, übersteigt sie aber. Denn sie trachtet danach, das Geheimnis einzigartigen, unwiederholbaren Plans zu erfassen, den Gott für jeden einzelnen Menschen hegt und der sich inmitten der unterschiedlichen Lebensumstände und Begrenzungen verwirklicht. Es geht nicht nur um ein zeitlich begrenztes Wohlbefinden oder um die Befriedigung, etwas Nützliches zu tun, nicht einmal um das Verlangen, ein ruhiges Gewissen zu haben. Es geht um den Sinngehalt meines Lebens vor dem Vater, der mich kennt und liebt. Es geht um den wahren Sinn meiner Existenz, die niemand besser kennt als er. Die Unterscheidung führt letzten Endes zur Quelle des Lebens selber, das nicht stirbt, zur Erkenntnis des Vaters, des einzig wahren Gottes und dessen, den er gesandt hat, Jesus Christus. Das erfordert weder besondere Fähigkeit, noch bleibt es nur den klugen, gebildeten vorbehalten. Der Vater offenbart sich gerne den Demütigen. Wenn auch der Herr auf verschiedene Weise zu uns spricht, inmitten unserer Arbeit, durch die anderen und in jedem Augenblick, so kann man doch nicht auf die Stille des Gebetes verzichten, um seine Sprache besser wahrzunehmen, um die wirkliche Bedeutung von Eingebungen zu interpretieren, die wir zu empfangen glauben, um die Angst zu verlieren und die Gesamtheit unserer eigenen Existenz im Lichte Gottes wieder zusammenzufügen. So können wir diese neue Synthese entstehen lassen, die aus einem vom Heiligen Geist erleuchteten Leben entspringt. Soweit die Ausführung des Heiligen. Wir könnten noch viele einzelne Hinweise geben, woher die Anregungen kommen und wie man sie unterscheiden kann. Wie das bei den Lehrern des geistlichen Lebens ja geschehen ist. Zum Beispiel, der göttliche Geist teilt unser Verstand nie nutzlose und unfruchtbare, eitle und ungehörige Dinge mit. Und er bringt uns Licht. In Gott ist ja keine Finsternis. Der göttliche Geist macht unseren Verstand auch klug. Er steht über die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der Handlung, über die Umstände, die sie erstrebenswert machen oder nicht, über die Mittel, die zu gebrauchen sind, über die besonderen Verhältnisse der Personen, die zu berücksichtigen sind, deren Alter, Stand, Beruf und Gesundheit. Um nur ein Beispiel zu nennen für das Einwirken des guten Geistes auf den Verstand. Der böse Geist aber flößt immer eitle und stolze Gedanken ein. Auch der göttliche Geist bewegt unseren Willen. Und das könnte man ausgesprochen finden, etwa im Galaterbrief. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. Und so gibt es vielfältige Anregungen, Unterscheidungsmerkmale. Zum Beispiel, wenn jemand Geduld hat in den Dingen, die einen vielleicht quälen, Leiden, Schmerz und Krankheiten oder bei Verleumdungen, Verfolgungen, Verachtungen, wenn jemand Eigentum verloren hat oder enttäuscht wurde von Freunden und anderen und dabei Geduld hat. Auch ein Merkmal ist zum Beispiel die Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, die man übt. Oder ein Merkmal, die gütige, uneigennützige Liebe, wie der heilige Paulus beschrieben hat. Die Liebe ist geduldig, gütig, sie eifert nicht, sie handelt nicht leicht, sie ist nicht aufgeblasen, ist nicht ehrgeizig, ist nicht selbstsüchtig. Dagegen zum Beispiel ein erstes Kennzeichen der Einwirkung des bösen Geistes auf unseren Willen, das sind Unruhe, Verwirrung und Trübsinn. Ganz im direkten Gegensatz zu dem Frieden, den Gott verleiht. Die Ungeduld in Trübsalen, auch das gehört dazu. Da braucht man nicht lange Erklärung. Jeder weiß, dass der böse Feind uns keine Empfindungen der Geduld mitteilen kann. Er ist nur darauf bedacht, Gefühl des Zornes, des Unwillens, der Empörung zu steigern. Wenn jemand durch eine Beleidigung, durch üble Nachreden oder Verleumdungen angegriffen wird, so möchte der Teufel mit der Einbildungskraft, die er in uns anregt, die Erinnerung immer wieder wachrufen an das Unrecht, was geschehen ist, und die Absichten des Beleidigten werden vergrößert und das Urteil getrübt. Soweit nur einige Beispiele. Man könnte viele einzelne konkrete Hinweise finden bei den Lehrern des geistlichen Lebens. Unterscheidungsregel. In Kürze den zweiten Abschnitt über theologische Qualifikationsregel.
sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör. Er war lange Zeit, über 30 Jahre, Professor für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Bamberg. Und vor der Musikpause schenkte er uns Gedanken zum Thema Unterscheidung im geistlichen Leben. Und nun folgt das Thema die theologische Unterscheidung, die Qualifizierung. Und wir freuen uns auf die Ausführungen von Professor Dr. Johannes Stör.
Zuverlässige Qualifikationsmaßstäbe in Theorie und Praxis, die sind ganz allgemein im Berufsleben in vieler Hinsicht unverzichtbar. Authentische Wissenschaften helfen dabei, dass man willkürliche, subjektive Fehlurteile möglichst vermeidet. In der Kirche kennt man seit alters her die Lehre von den Fundorten der theologischen Erkenntnis, den sogenannten Loci Theologici, denen dann auch die Qualifikationen entsprechen und als Gegenstück die Zensuren für behauptete irrige Thesen. Die bedeuten eine knappe Kennzeichnung der Wahrheit und Verbindlichkeit einer theologischen Aussage. Da gibt es ein Standardwerk im 6. Jahrhundert von Melchior Cano. Es gibt aber viele andere Autoren, die hunderte von Merkmalen aufgestellt und begründet haben. In einer weit über 40 Sprachen übersetzten und oftmals neu aufgelegten Dogmatik von Ludwig Ott, da sind diese Kennzeichnungen ganz übersichtlich jeweils gleich an den Anfang einer These oder eines Abschnittes gestellt. In neueren deutschsprachigen Handbüchern, da scheinen sie manchmal fast völlig zu fehlen. Gelegentliche Übertreibungen schließen aber den rechten Gebrauch nicht aus. Und wenn jemand immer Qualifikationsmerkmale übertrieben geben will, das mag vorgekommen sein, aber die sogenannten Loci Theologici, die hängen zusammen mit dem Wesen der Theologie als Glaubenswissenschaft. Das sind nicht irgendwie religionswissenschaftliche Merkmale. So ist es für die Urteilsfindung von großer Bedeutung, solche Unterscheidungsmerkmale zu haben, solche Qualifikationsmerkmale immer wieder zu finden, weil sie eben den Zusammenhang zeigen mit der überragenden Sicherheit des Glaubens. Andere Wissenschaften haben kaum ein festes Fundament, da gibt es Hypothesen. Manchmal hat man die Eigenart der Theologie als Wissenschaft nicht klar unterschieden von dem Vorgehen anderer Wissenschaften. Theologie ist keine Religionsphilosophie, ist auch keine Hermeneutik. Und mit dem Thema Gott, da können sich viele Wissenschaften beschäftigen. Auch das Wort Kirche wird ja ganz in verschiedenem Sinne gebraucht. Aber Theologie, die den Namen verdient, die setzt Offenbarung und Glaube als sichere Grundlage voraus. Wenn ich frage, was ist der Glaube, wie kann der denn seinsmäßig sicher sein? Oder was scheint er mir zu sein, wenn ich mich unsicher fühle gegenüber der Welt der Mysterien? Das sind zwei ganz verschiedene Fragen. Der heilige Paulus, der sagt in fester Überzeugung, ich weiß, wem ich geglaubt habe, im Timotheusbrief. Glaubensgewissheit, das gehört zum übernatürlichen Glauben und auch subjektiv, weil wir das Motiv der Zustimmung jetzt in Gott finden, weil es das Glaubenslicht gibt. Deshalb ist der Glaube über alles fest und sicher. Im Hebräerbrief im 11. Kapitel wird der Glaube Wirklichkeitsgrundlage des Erhofften genannt. Beweis der Dinge, die man nicht sieht. Sperandarum rerum substantia, argumentum non apparentium. Das heißt, etwas absolut Festes und Sicheres, Hypostasis, Elenchos. Und Augustinus hat das mit Überzeugung übersetzt, Elenchos. Ist also ein absolut gewisses Begründ gemeint in Überführen, das keine Zweifel mehr lässt und feste Überzeugung bewirkt. Zum Glauben gehört eben auch Überzeugung, wie oftmals in der Heiligen Schrift heißt. Darum, wer diese meine Rede hört und tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat, als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen. Andern fiel es nicht ein, es war auf Fels gegründet. Glauben bedeutet Schutz und Festigkeit. Viele Texte der Heiligen Schrift kann man hier nennen. Der Glaube gibt Sicherheit wie ein Schild, er schützt wie ein Panzer, sagt Daniel Paulus. Die Sicherheit des Glaubens, die wird nicht einfach von der Beweiskraft menschlicher Argumente bestimmt, denn sie ruht der ewigen Wahrheit auf der Vertrauenswürdigkeit dessen, an den wir glauben. Glaube an Gott ist also Teilhabe an Gottes Blick auf die Wirklichkeit, damit die sicherste Erkenntnis. Dennoch bleiben natürlich bestehen, dass der Glaube Einsicht bedeutet. Der Eigeneinsicht der experimentellen Verifizierung ist der entzogen. Im Hebräerbrief verwandter Begriff meint ein Argument, das Sicherheit gibt. Ein schlüssiges Argument. Das haben viele auch ausgeführt. Auch Papst Benedikt hat Näheres zu diesem Thema gesagt. Der Glaube hat als einzige Quelle die göttliche Offenbarung. Sie ist ja mit dem Buch des letzten Apostels abgeschlossen. Schrift und Tradition sind eben Grundlagen für den Glauben, dessen Inhalt durch das Lehramt vermittelt und ausgelegt wird. Die Kirche gibt als normative Quelle und von Gott eingesetztes Mittel Zugang zum Erkennen der Glaubenswahrheiten. Und das wäre eine falsche Methode, wollte man jetzt eigenmächtig die Lehre der Kirche aus den Quellen kontrollieren und den Aufweis jetzt der eigenen Interpretation zur Vorbedingung machen. Die authentische theologische Forschung soll das Dogma, die Glaubenswahrheit, vorbereiten. Ich sage es gerade. Den höchsten Gewissheitsgrad besitzen die unmittelbar geoffenbarten Wahrheit. Die ihnen gebührende Glaubensbestimmung stützt sich auf die Autorität des wahrenden Gottes. Fides Divina, göttlicher Glaube. Und wenn die Kirche die Vorlage des Haltenseins in der Offenbarung verbindlich verwirkt, dann stützen wir uns auch auf die Autorität des unfehlbaren Lehramts der Kirche. Wenn durch die Kirche mit einem feierlichen Glaubensurteil, einer Definition des Papstes oder allgemeinen Konzils, etwas vorgelegt wird, dann ist es auch finiert. Ein Dogma zum Beispiel, das den höchsten Gewissheitsgrad besitzt, besagt, Gott ist unser Schöpfer und Herr. Er kann aus den geschaffenen Dingen auch durch das natürliche Licht der Vernunft erkannt werden. Die Bezeichnung Glaubensdefinition besagt, dass die treffende Glaubenswahrheit in außerordentlicher Weise bestätigt worden ist durch ein päpstliches Kathedralurteil oder eine Glaubensentscheidung eines allgemeinen Konzils definiert worden ist. Es gibt auch Lehren, die sich verbürgt sind durch die Gesamtheit der Theologen und die Kirche, aber nicht ausdrücklich verkündigt worden sind. Daneben gibt es die Bezeichnung theologisch sicher, eine Lehre, über die sich das kirchliche Lehramt noch nicht eigens endgültig geäußert hat. Die Wahrheit ist aber durch den inneren Zusammenhang mit der Offenbarungslehre mit Sicherheit verbürgt, als theologische Schlussfolgerung zum Beispiel. Dann gibt es die Bezeichnung Sententia Communis, allgemeine Überzeugung, eine Lehre, die von theologischem allgemein vertreten wird, in der man und dieser allgemeinen Zustimmung nur auf die triftigsten Gründe hin widersprechen könnte. Demgegenüber haben theologische Meinungen nur eine sehr geringe Bedeutung, auch wenn sie weit verbreitet sind oder gewisse Wahrscheinlichkeiten haben. Da gibt es entsprechende auch Äußerungen, die von der Kirche geduldet werden, oder vielleicht nur qualifiziert als fromme Meinung, nur schwach, relativ schwach begründet, aber nicht weiter gefördert. Heutzutage ist der Wissenschaftsbegriff interdisziplinär sehr erweitert worden. Man nennt auch eine Summe von nur wahrscheinlichen Arbeitshypothesen. Oder einfach jede einigermaßen geordnete Menge von Erkenntnissen nennt man Wissenschaft. Auch die sogenannten exakten Wissenschaften bestehen zum größten Teil aus mehr oder weniger wahrscheinlichen Arbeitshypothesen. Und nicht zuletzt die Geschichtswissenschaft, die muss sich ja stützen auf recht unterschiedlich glaubwürdige Zeugnisse und dann eine Gesamtanalyse versuchen. die ist gefährdet durch ideologische Vorurteile, Desinformationskampagnen, durch Verfälschungen. Auch bei Philosophiekongressen hat man große Schwierigkeiten, eine für alle einigermaßen verständliche Sprache zu finden. Aber wenn man nicht ganz skeptisch werden will, dann muss man festhalten, im Kern einer Wissenschaft gibt es sichere Erkenntnisse, nicht nur wahrscheinliche Meinungen. Und die Theologie, die diesen Namen verdient, kann eine besondere Sicherheit geben, denn sie stützt sich eben letztlich auf das Fundament des Glaubens an das Zeugnis Gottes, der sich und andere nicht täuschen kann. Allerdings, die Theologie so als solche ist ein Akt des natürlichen Denkens, nicht ein charismatisches oder nur weniger erwähnten zugängliches Erkennen, sondern ein allgemeingültiges Verständnis. Besonders irrtumsanfällig sind heute die sehr verbreiteten pauschalen oberflächlichen Urteile über ganze Perioden der Kirchengeschichte, über historische Entwicklungen, manche schematischen Vorstellungen, vorgefasste Ideen, dass es zum Beispiel so gegangen ist mit einem ständigen Fortschritt immer wieder oder periodische Entwicklung. Andere nahmen einen Zerfall an nach dem heilen Anfang oder andere nehmen ein dialektisches Hin und Her von These, Antithese und Synthese her oder wieder andere nehmen national unterschiedliche Entwicklungen an. Ja, leider gibt es auch heute sogenannte Theologen, die sich eigentlich als Kontrolleure, als Supervisoren des Lehramtes betrachten und viele unbegründete pauschale Urteile aufstellen. Man kann auch die Theologie nicht sozusagen als eine hegelianische Personifikation betrachten, die Theologie, die als solche tätig werden könnte und wo man sich dann selber kritisch dem gegenüberstellt. Verbindliche Dogmen bilden in der modernistischen Vorstellung nur eine von vielen Möglichkeiten, die sich immer wieder neu im Diskurs und in der Abstimmung bewähren müssen. Gesicherte Grundlehren werden dann immer in Frage gestellt. Aber eine solche Vorstellung von Kirche, wie sie leider auch beim sogenannten synodalen Weg propagiert wird, unterscheidet sich natürlich wesentlich von der wirklichen Kirche Christi. Ein Dialog, der nur angebliche Fraglichkeiten und Ungewissheiten aufstellt und vielfältige Meinungen relativistisch nebeneinander stellt, der ist unfruchtbar. So hat auch schon Anselm von Canterbury eindringlich gesagt, kein Christ soll so diskutieren, als ob der Glaube selber fraglich sei. Vielmehr muss er unverrückbar an ihm festhalten, sprechen lehrend und demütig zu verstehen suchen. Kardinal John Henry Newman hat in seiner Schrift über die Entwicklung der Glaubenslehre wichtige Kriterien aufgestellt, um legitime Entwicklungen der Kirche von drohenden Verfälschungen zu unterscheiden. Das ist zum Beispiel die Kontinuität der Prinzipien, Assimilationsvermögen, die logische Folgerichtigkeit, die bewahrende Auswirkung auf die Vergangenheit, die fortdauernde Lebenskraft und andere. Auch der besonders hervorragende deutsche Theologe Scheben hat in seinem theologischen Handbuch der Glaubenslehre auch recht ausführlich geschrieben über die verschiedenen Fundorte der theologischen Erkenntnis, über die Gewissheitsgrade und Zensuren. Solche summarischen Hinweise, die wir eben gegeben haben, können vielleicht dazu helfen, dass man hier neue Wege sucht zur Überwindung von Unsicherheit im derzeitigen Wirrwarr von Meinungen. Beten wir gerade in dieser Adventszeit um die Gabe der Unterscheidung und danken wir Gott, dass er uns ein authentisches Lehramt gegeben hat. In den zeitlichen Dingen, da gibt es meist mehrere begründete, mehr oder weniger wahrscheinliche Meinungen. Da gibt es oft recht unsichere Fundamente. Im Glaubensleben, da haben wir Sicherheit. Und in der christlichen Hoffnung stützen wir uns auf die Verheißungen Gottes, nicht nur auf vage Erwartungen oder fragwürdige Versprechungen. So kann das gerade uns viel Auftrieb geben, wenn wir unsere Hoffnung und unseren Glauben durch die Gnade Gottes stärken lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Johannes Stör, für diese tiefgreifenden, schönen Gedanken. Würden Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen spenden?
Ja, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel
Himmel
und
und
Erde
Erde erschaffen
erschaffen
hat.
Hat.
Ich segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war die Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör aus Köln zum Thema Unterscheidung im geistlichen Leben und die theologische Unterscheidung, Qualifizierung. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Und so verabschiede ich mich von Ihnen allen. Wünsche Ihnen Gottes Segen, seien Sie behütet in Gottes Hände. Ihre Andrea Marti.